Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hein und in der heutigen Folge möchte ich gerne über das Thema Identität sprechen. Wer sind wir eigentlich und warum sind wir eigentlich? Vielleicht kennst du das, dass du dich irgendwie fremd auf der Welt fühlst, irgendwie fehl am Platz. Du fühlst dich nirgends richtig zu Hause und weißt eigentlich gar nicht, wer du eigentlich bist und was dein Leben überhaupt für einen Sinn hat. Egal, was du auch tust, du bist vielleicht schon oft umgezogen oder hast deinen Job gewechselt und trotzdem hast du nie das Gefühl, jetzt endlich angekommen zu sein. Diese Zerrissenheit und diese Selbst- und Sinnsuche waren über viele, viele Jahre meines Lebens mein großes Thema. Ich hatte keine Ahnung, wer ich überhaupt bin, was ich in meinem Leben machen sollte und warum ich überhaupt hier bin. Immer wieder stellte ich mir neu die Frage, wer bin ich und was hat das hier überhaupt alles für einen Sinn? Und fand darauf einfach keine Antwort. Wenn es dir auch so geht, dann solltest du dir auf jeden Fall diese Folge anhören. Denn hier bekommst du Antworten auf deine Fragen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn es um das Thema Identität geht, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach ganz am Anfang bei Null an. Also beim Tag unserer Zeugung. Doch mit dem Tag unserer Zeugung fangen wir nicht bei Null an. Ganz im Gegenteil. Denn wir bringen unseren Rucksack schon mit. Also praktisch unsere Erbanlage oder auch unser Karma. Meiner Meinung nach ist die Genetik die Erbanlage und das Karma eigentlich ein und dasselbe. Wir sind die Kinder unserer Eltern und tragen all das in uns, was in unseren Eltern ist. Unsere Eltern sind die Kinder ihrer Eltern und tragen all das in sich, was in ihren Eltern ist oder war. Unsere Großeltern sind wieder Kinder von Eltern und so weiter und so weiter. Also egal, ob man nun daran glaubt, dass die Seele von Leben zu Leben inkarniert, also tatsächlich diese Leben lebt, oder ob man nicht daran glaubt, das Endergebnis ist eigentlich immer das Gleiche. Denn wir sind, was vor uns in unserer Ahnenreihe war und haben deshalb sozusagen diese Leben zwar nicht direkt gelebt, aber wir haben das, was unsere Vorfahren waren und erlebt haben, auch in uns. Karma ist ja im Endeffekt nichts anderes als Ursache und Wirkung. Karma heißt wörtlich übersetzt in etwa Handlung. Aber hier geht es nicht nur um die Handlung alleine, sondern eben auch um die Konsequenz der Handlung. Alles, was wir tun, wirkt sich auf unsere Zukunft aus. Ebenso wie alles, was wir nicht tun. Also jede physische und geistige Handlung hat eine Folge. Und die Folge einer jeden Tat kann sich eben auf dieses Leben oder auch erst auf ein zukünftiges Leben auswirken. Und wenn ich jetzt an Karma denke, an diese Seelen, die da in verschiedenen Leben dann sind, da ist mir halt in meiner letzten Meditation so eine Eingebung gekommen. Und zwar, dass es ja auch etwas mit dieser Ahnenreihe und mit der Genetik zu tun haben könnte, dass im übertragenen Sinne diese Vorstellung von Karma halt entstanden ist. Denn die ganzen Ursachen, die ganzen Handlungen unserer Vorfahren, die beeinflussen ja auch uns. Die vererben uns ja alles mit. So hängen wir dann auch in dieser Gesamtsumme aller Handlungen der Leben unserer Ahnen. Also es muss nicht unbedingt unsere eine Seele das erlebt haben, sondern es kann durchaus auch so sein, dass es eben was mit diesen Ahnen zu tun hat. So eine Seele, die ist ja auch überhaupt nicht greifbar. Das kann man sich ja eigentlich, glaube ich, mit dem Verstand her überhaupt nicht vorstellen, was das eigentlich genau ist. So eine Seele ist ja, glaube ich, überhaupt nicht an einem Ort. Ich glaube, eine Seele ist frei von Ort und Zeit. Die existiert ja immer. Der menschliche Verstand versucht sich das ja immer so als ein Ding vorzustellen, das dann da existiert. Die Seele ist zwar jetzt hier in meinem Körper, weil sie ja eben das Leben erfahren möchte, aber gleichzeitig ist die eben in dieser Energie unabhängig von Ort und Zeit. Also in diesen ganzen anderen Leben eben auch. Also dass das alles da ineinander vereint ist. Wie das genau funktioniert, das weiß man ja sowieso nicht. Aber ich finde die Theorie mit den Genen, die hört sich für mich total stimmig an. Also unser gesamtes Sein, da stecken viele, viele, viele Generationen vor uns mit drin. Ich glaube, das macht das Ganze auch so schwer zu verstehen. Denn unsere Vorgeschichten, die kennen wir nicht bewusst. Doch sie beeinflussen sehr, wie es uns in unserem Leben ergeht. Je voller der Rucksack ist, den wir mitbringen, desto schwerer ist wahrscheinlich auch das Leben für uns. Desto schwerer wird es sein, uns glücklich und erfüllt zu fühlen. Natürlich können wir jeden Tag neu wählen, wie wir uns fühlen möchten. Doch Menschen mit einem besonders schweren Rucksack, die müssen sich wahrscheinlich wesentlich mehr anstrengen und mehr dafür tun, glücklich zu sein, als Menschen mit einem leichten Rucksack. Für mich symbolisiert dieser Rucksack, den wir mitbringen, auch unsere Entwicklungsmöglichkeiten. Also ich glaube, da sind eben diese ganzen Dinge drinnen, wenn man das jetzt sich mal bildlich vorstellt. Diese ganzen Belastungen, diese ganzen unverarbeiteten Dinge, die wir nach und nach eben auflösen können und dadurch wird der Rucksack immer leichter. Je weiter wir uns entwickeln in unserer Persönlichkeit, je mehr wir diese Dinge auflösen, desto leichter wird der Rucksack. Das kann man sich ja auch mit diesem Entwickeln eigentlich ganz gut vorstellen. Also man wickelt sich sozusagen auf, Schicht für Schicht für Schicht und irgendwann bleibt dann eben nur noch der leere Rucksack übrig. Das, was halt dann da noch da ist, hinter diesen ganzen Belastungen und Verletzungen. Was jetzt unsere Identität betrifft, sind wir jetzt praktisch noch vor der Zeugung. Und jetzt geht es eben weiter. Wir werden gezeugt und wir werden geboren. Und ganz besonders stark wirken halt unsere Eltern auch auf unsere Identität ein. Das geht ja dann schon in der Schwangerschaft los. Also, wie verhält sich die Mutter während der Schwangerschaft? Ist sie vielleicht sehr gestresst oder achtet sie vielleicht überhaupt nicht darauf, was sie sich und dem Kind auch antut? Also, sie ernährt sich vielleicht ungesund, sie raucht, sie nimmt Drogen. Sie trinkt Alkohol. Da gibt es ja alles Mögliche, um sich selbst und dann eben auch dem Kind zu schaden. Vielleicht tut die Mutter aber auch während der Schwangerschaft alles, um dem Kind auch etwas Gutes zu tun, ist aber zum Beispiel schwer krank. Das bekommt ja auch das Kind während der Schwangerschaft mit. Und dann, wenn wir dann geboren werden, also unsere erste Lebensphase auf dieser Erde, die prägt halt auch enorm unsere Identität, denn hier werden die Grundstrukturen unseres zentralen Nervensystems geformt. Und für diese Formung ist natürlich entscheidend, in welches Umfeld wir hineingeboren werden. Also wie verhalten sich unsere Eltern oder ersten Bezugspersonen uns gegenüber? Wird uns das Gefühl gegeben, dass wir hier willkommen sind? Das heißt, erfahren wir Zuneigung, Liebe oder wird auf unsere Bedürfnisse eingegangen? All das ist eben entscheidend, zu welcher Persönlichkeit wir uns dann entwickeln. Ob wir zum Beispiel eher zu ängstlichen Menschen werden oder ob wir zu selbstsicheren Menschen heranwachsen. Der Samen für die Probleme mit der eigenen Identität in diesem jetzigen Leben, der wird in der Kindheit gepflanzt. Wir können also einen schweren Rucksack von unseren Ahnen mitbringen, doch wenn wir liebevolle Eltern haben, die uns das Gefühl vermitteln, hier willkommen und geliebt zu sein, dann können wir trotz diesem Rucksack, den wir mitbringen, durch diese Unterstützung von unseren Eltern eine selbstsichere und selbstbewusste Identität aufbauen. Doch wenn der Rucksack unserer Ahnenreihe schwer ist, kann es sein, dass unsere Eltern an diesem schweren Rucksack auch leiden, weil die haben ja auch diesen Rucksack. Und vielleicht haben die das in ihrem Leben noch nicht geschafft, diesen Rucksack eben leichter zu machen. Und aufgrund dessen haben unsere Eltern ja auch ihr Päckchen zu tragen und können uns vielleicht diese Liebe, die wir als Kind brauchen, nicht so gut vermitteln. Leichter machen wir den Rucksack eigentlich nur, wenn wir uns selbst persönlich und spirituell weiterentwickeln. Unsere Eltern haben zwar in unserer Kindheit einen sehr großen Einfluss darauf, ob wir eben diese selbstbewusste, selbstsichere, stabile Identität aufbauen oder nicht, aber später, wenn wir uns selber persönlich und spirituell weiterentwickeln, dann entladen wir diesen Rucksack sozusagen mit unserer Entwicklung. Dann haben wir komplett selber das in der Hand, was eigentlich im weiteren Laufe unseres Lebens aus uns wird. Es gibt zum Beispiel auch den Fall, dass unsere Eltern uns in der Kindheit durch eine falsche Art der Zuneigung zu sehr vorgegeben haben, wie wir sein sollen. Also praktisch, wie wir zu sein haben, was wir können müssen. Und dadurch konnte das Kind auch keine selbstsichere, selbstbewusste Identität aufbauen. Das sind dann Kinder von Eltern, die von vornherein bestimmen, dass ihr Sohn zum Beispiel Arzt werden soll. Oder Eltern haben sich vielleicht ein bestimmtes Geschlecht gewünscht und das unbewusst dem Kind immer wieder gezeigt, dass es eben in dem Geschlecht steckt, das sie sich nicht gewünscht haben. Die Eltern, die eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie das Kind mal sein soll und was aus dem Kind werden soll, die beeinträchtigen ganz stark die Identität des Kindes. Das Kind konnte sich dadurch in der Kindheit vielleicht nicht selbst richtig entdecken und durfte Teile von sich überhaupt nicht leben, sondern musste sich den Vorstellungen der Eltern entsprechend verhalten. Manche Anteile mussten vollkommen unterdrückt werden. Das Kind musste zum Beispiel immer brav sein. Es durfte nicht sportlich sein, weil die Eltern vielleicht Angst hatten. Dieser Vorgang, dass das Kind irgendetwas nicht leben durfte, was es eigentlich ist, der kann auch unbewusst stattfinden von den Eltern. Das ist dann zum Beispiel, dass die Mutter unbewusst eifersüchtig auf die wunderschöne Tochter ist und das Mädchen darf deshalb nicht schön sein. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, dass ein Kind von den Eltern schlecht behandelt, vielleicht sogar geschlagen wurde, aber auf die Eltern nicht wütend sein konnte, weil es sonst eventuell noch schlechter behandelt worden wäre. Also da gibt es richtig krasse Geschichten, die die eigene Identität extrem beeinflussen können. Und die Verdrängung von den Persönlichkeitsanteilen und Gefühlen, die kann richtige traumatische Folgen haben. Das Kind lehnt bestimmte Anteile von sich irgendwann aus Selbstschutz extrem ab und verdrängt sie. Hierbei können undurchdringbare Mauern im Inneren entstehen, die uns später auf unserer Selbstsuche total die Sicht versperren. Durch diese undurchdringbare Mauer in uns fühlen wir uns irgendwann innerlich zerrissen. Wir wissen überhaupt nicht mehr, was los ist mit uns und wer wir eben eigentlich sind. Und hier möchte ich dir ganz gern die Podcast-Folge von den Licht- und Schattenanteilen des Menschen empfehlen, die ich schon gemacht habe. Da spreche ich nämlich intensiv über verdrängte Anteile. Also je mehr Vorgaben es da gab in unserer Kindheit, je mehr wir da von unseren Eltern beeinflusst oder auch manipuliert wurden, desto mehr verlieren wir uns eigentlich selbst. Und desto größere Probleme haben wir später mit unserer eigenen Identität. Und es zeigt sich dann eben so, dass wir nicht wissen, wer wir sind. Wir wissen nicht, wo wir hingehören. Wir fühlen uns verloren auf der Welt. Und dann fangen wir an zu suchen. Es gibt Menschen, die suchen ihr Leben lang und finden aber nichts. Sie laufen von einem Therapeuten zum nächsten, weil sie denken, dass sie krank sind und kommen trotzdem nicht näher an das heran, was sie eigentlich suchen. Also sie stecken praktisch ihre ganze Energie in die Suche nach sich selbst und laufen irgendwelchen Vorstellungen hinterher, wer sie eventuell sein könnten. Zu finden, wer sie wirklich sind, scheint das Schwerste überhaupt zu sein. Solche Menschen üben zum Beispiel Berufe aus, die überhaupt nicht ihrer Natur entsprechen. Ihre Beziehungen funktionieren nicht und sie fühlen sich fremd auf diesem Planeten und in ihrem Körper. Ich war auch so ein Mensch. Wenn man sich dermaßen in dieser Suche nach sich selbst verirrt, dann verliert man irgendwann sogar die Erinnerung an die Schönheit des Lebens. Also man bekommt Depressionen zum Beispiel. Dieser Zustand nach dieser Suche nach sich selbst, ohne sich selbst zu finden, der kann wirklich zu schweren psychischen Störungen oder sogar zum Suizid führen. Eine Identitätsstörung liegt meiner Meinung nach vor, wenn man sich in dieser Suche nach sich selbst verlaufen hat. Und diese Suche nach sich selbst, die findet hauptsächlich mit dem Verstand statt. Das ist auch das große Problem an Psychoanalysen. Meiner Meinung nach. Jetzt lehne ich mich gleich wieder sehr aus dem Fenster mit dem, was ich jetzt gleich sage, aber das ist mir jetzt einfach wichtig. In den Psychoanalysen geht es ja darum, dass der Patient spricht. Der Patient erzählt und der Psychoanalytiker hört zu. Und alles, was da geschieht, was da gesprochen wird, wird aus dem Verstand erzählt. Es kann sein, dass im Reden innere Bilder hochkommen und die werden dann auch ausgedrückt aus dem Unterbewusstsein, Bilder aus dem Unterbewusstsein. Aber unser Unterbewusstsein in unserer Gesamtheit, wir sind ja viel mehr als dieses jetzige Leben. Das habe ich ja vorher mit dieser Ahnenreihe erzählt. Unser Rucksack ist ja schwer und mit Dingen befüllt, die mit unserem jetzigen Leben nichts zu tun haben. Vor 20 Jahren ungefähr war das. Da gab es mal eine Zeit, da kam plötzlich raus, also die Frau ging zum Psychoanalytiker und es kam heraus, dass sie halt als Kind vergewaltigt wurde von ihrem Vater oder von irgendeinem Angehörigen. Und da gab es eben ganz viele von diesen Fällen. Also es gab ganz viele von diesen Fällen, dass die Frauen oder vielleicht auch Männer in ihrem Leben halt nicht zurechtgekommen sind. Die wussten nicht, was los ist mit sich, gehen dann zum Psychoanalytiker. Und da kam halt dann im Laufe des Gesprächs oder im Laufe der Sitzungen, da geht man ja teilweise über Jahre hin, kam halt dann irgendwann ans Licht, dass eben die Ursache für den Zustand, den heutigen Zustand, eine Vergewaltigung in der Kindheit war. Also praktisch im Laufe der Sitzungen kommen dann, man gräbt und gräbt ja in diesen Sitzungen und redet und der Psychoanalytiker hört ja nur zu. Und irgendwie kommen dann halt Bilder hoch, man will sich ja dann auch irgendwie mal was zusammenreimen, man will ja irgendwann mal endlich den Grund wissen. Man geht ja da über viele, viele Monate, manchmal eben auch sogar Jahre dahin und man will eben unbedingt wissen, warum es einem so geht, wie es einem eben geht. Und dann sucht man halt nach Ursachen und die Ursachen sucht man in seinem jetzigen Leben. Und irgendwann während der Sitzungen kommen halt Bilder von Vergewaltigungen oder von sonst irgendwelchen Gewalteinwirkungen hoch. In meiner Psychoanalyse, wo ich hingegangen bin, ich bin ja auch da hingegangen, da kamen auch irgendwann solche Bilder in mir hoch. Und ich habe halt dann überhaupt nicht mehr gewusst, was überhaupt los ist. Und mir ging es immer schlechter und immer schlechter. Und ich habe da immer weiter rumgegraben und mir versucht, mit meinem Verstand da irgendwas zusammenzureimen, was da denn passiert ist in meinem Leben. Aber die Bilder, die da in uns hochkommen, die sind nicht unbedingt nur von diesem Leben. In unserem Unterbewusstsein ist ja alles eingespeichert, alles. Da kommen Dinge hoch, die haben mit unserem jetzigen Leben überhaupt nichts zu tun. Und was in der heutigen Zeit eben auch noch dazu kommt, in unserem Unterbewusstsein sind auch die Bilder, die wir sehen, eingespeichert und zwar über das Fernsehen. Wenn du als Kleinkind aus irgendwelchen Gründen dazu gekommen bist, dass du vielleicht Bilder von einem Film gesehen haben, in dem eben Krieg herrscht, in dem Vergewaltigungen, Blut und alles Mögliche geherrscht haben. Das sind ja die gängigen Filme, die eigentlich laufen. Diese Bilder, die sind auch in dir eingespeichert. Und was dein Verstand dann am Ende daraus macht, das ist irgendein Brei, der mit der Realität nichts zu tun hat. Ich sage nicht, dass es nicht vorkommt, dass tatsächlich Kinder von ihren Eltern vergewaltigt werden oder von irgendwelchen Angehörigen oder sonst irgendwelchen Menschen. Natürlich passiert das. Aber ich glaube, der Großteil der Geschichten, die hochkommen über Psychoanalyse, also über dieses Graben, Graben, Graben und Versuchen mit dem Verstand zu lösen, ich glaube, das hat mit dem jetzigen Leben nichts oder sehr wenig nur zu tun. Und genau deshalb ist meiner Meinung nach diese Psychoanalyse auch so wahnsinnig gefährlich, weil da Sachen hochkommen, die wir eigentlich mit dem Verstand nicht wirklich wissen, sondern nur glauben. Aber richtig wissen tun wir das nicht. Und ich glaube, da sind ganz viele Sachen dabei, die überhaupt nicht wirklich so waren. Solange wir mit unserem Verstand suchen, wird es uns niemals möglich sein, uns ganz zu finden. Denn unser Verstand ist total beschränkt und auch total beeinflussbar. Er ist manipulierbar, beeinflussbar. Unser Verstand, der wird uns nie zeigen, was wirklich war und wer wir wirklich sind. Jede Erfahrung, also auch die Erfahrungen von der Ahnenreihe, ist in deinen Genen und Zellen abgespeichert. Und zwar als Empfindung. Das ist die Palette der Gefühle in uns. Zum Teil natürlich auch tief verdrängte Gefühle. Selbstfindung geschieht nicht über den Verstand. Selbstfindung geschieht über Empfinden. Und es ist ja auch schon in diesem Wort enthalten, empfinden, also dieses Finden. Dich selbst zu finden bedeutet also, dich selbst zu empfinden, und zwar alles von dir. die meisten Menschen konzentrieren sich bei der Suche nach dem Sinn des Lebens, nach ihrem eigenen Sinn und auf der Suche nach sich selbst auf ihren Verstand. Aber damit funktioniert das Ganze nicht. Damit funktioniert das Ganze nur sehr begrenzt. Um dich wirklich selbst richtig zu finden, braucht es das Gefühl. Und zwar alle Gefühle. In deinem Inneren kannst du auf angenehme und unangenehme Empfindungen treffen. Und diese ganze Palette der Empfindungen, die in dir drin ist, da ist der ganze Rucksack, von dem wir vorhin gesprochen haben. Denn alle Empfindungen sind in den Genen eben eingespeichert. Und wenn du in der Lage steckst, nicht zu wissen, wer du bist, dich immer irgendwie fremd fühlst, dann läufst du vor dem weg, was dir in dir selbst Angst macht und was du auf gar keinen Fall spüren möchtest, nämlich die ganzen Emotionen, die du zum Beispiel als Kind nicht ausleben durftest oder die Empfindungen deiner alten, verdrängten, negativen Erlebnisse oder eben auch der Dinge, die schon vor dir waren. Diese Gefühle, die kannst du mit deinem Verstand niemals greifen, aber du kannst, wenn du alle Gefühle in dir zulässt, sie nach und nach abbauen und dadurch immer mehr dich selbst finden, weil diese ganze Palette an verstopften Gefühlen, die hat dich sozusagen eingenommen. Und wenn du da Schritt für Schritt diese Gefühle zulässt, dann kommst du deinem inneren Kern immer näher, nämlich dem, was du bist. Also wer sind wir jetzt eigentlich ganz genau? Wir sind das, was wir denken zu sein. Also du bist praktisch dein Erleben von dir selbst. Wenn du nun ein Mensch bist, der sehr am Außen, an anderen Menschen, an Dingen, an dem, was eben außen passiert, orientiert bist, dann ist das Erleben von deinem Selbst sehr schwach ausgeprägt. Denn dann erlebst du dich nicht wirklich selbst. Man erlebt sich eigentlich nur wirklich selbst, wenn man seine Aufmerksamkeit auch bewusst auf sich selbst richtet und immer mehr mit sich selbst in Verbindung kommt, also praktisch mit dem, was du wirklich bist, hinter deinen Gedanken und hinter deinen Gefühlen. Da gibt es ja noch etwas. Manche nennen es das Göttliche oder die Liebe. Dieser Anteil von dir, der eben unabhängig von deinen Gedanken und Gefühlen existiert. Je mehr du dich bewusst mit dir selber auseinandersetzt und dich auf dich fokussierst, desto mehr kommst du auch mit diesem Anteil in Verbindung. Ich würde sagen, dass Menschen, die sehr ihren Fokus auf andere Menschen und eben nach außen richten, dass das auch die Menschen sind, die sich nicht richtig zu Hause fühlen. Denn früher, als ich noch auf der Suche war, also früher, als ich noch versucht habe, mich über meinen Verstand zu finden, da war mein Fokus ja überhaupt nicht auf mich selbst gerichtet und auf meine Gefühle. Die Gefühle, die waren ja total verdrängt. Ich habe versucht, mit meinem Verstand irgendwelche Erlebnisse herauszufinden, irgendwelche Dinge, die mir vielleicht passiert sind, die sozusagen schuld daran sind, dass ich geworden bin, wie ich bin. Da war mein Fokus überhaupt nicht auf mir selbst gerichtet. Und ich habe mich total verloren gefühlt in der Welt, in meinem Leben. Also man denkt zwar, dass der Fokus dann auf einen gerichtet ist, weil man überlegt ja die ganze Zeit so, man sucht ja die ganze Zeit so nach irgendwelchen Dingen, die da passiert sind. Aber der Fokus ist erst auf einen selber gerichtet, wenn man bewusst mit sich ist. Also wenn man bewusst atmet, wenn man bewusst die Verbindung zu sich selber aufnimmt und in dieses Spüren kommt. Also in dieses in sich hineinspüren, in den Körper hineinspüren und sich langsam so darauf einlässt, was da denn alles für Empfindungen in einem drinnen sind. Meistens fokussieren wir uns ja darauf, was außen abläuft, also was um uns herum geschieht und merken in der Situation überhaupt nicht, was in uns abläuft. Wir konzentrieren uns ja nicht auf unsere eigenen Empfindungen. Wir spüren zwar dann, dass die Wut in uns hochsteigt, aber unser ganzer Fokus ist auf das Gegenüber gerichtet, das die Wut auslöst. Ins Spüren in sich selber zu kommen, das bedeutet halt dann, die Konzentration auf sich selber zu richten und nicht irgendeinen Schuldigen im Außen zu suchen, sondern nach den Antworten für die Empfindungen in sich selber zu suchen. Und das muss gar nicht mit dem Verstand sein, sondern je mehr es uns gelingt, die Gefühle eben zuzulassen und durchfließen zu lassen, desto mehr gehen diese Schichten von uns ab und desto mehr wird uns dann auch klarer. Und dann kommen die Eingebungen, die dann natürlich sich über den Verstand ausdrücken, oft von ganz allein. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja erzählt, wie ich meine Verlustängste in den Griff bekommen habe. Durch diese Selbstwertung habe ich ja diese Verlustängste praktisch gelöst. Aber in dem ganzen Prozess, als ich selbst geworden bin sozusagen, da habe ich das noch überhaupt nicht gewusst, dass das so funktioniert. Mir ist es dann erst klar geworden, nachdem ich so weit war, dass ich selbst geworden bin. Danach kam mir dann die Erkenntnis des Weges, also wie ich dahin gekommen bin. Also es geht jetzt praktisch wieder um diese Selbstbeobachtung. Das habe ich ja in den anderen Podcast-Folgen auch schon ganz oft erzählt. Eigentlich geht es immer wieder um das Gleiche. Diese Selbstbeobachtung, dieses in sich spüren, dieses auch in der Stille einfach mit sich sein können. Und dann eben die Gedanken beobachten, die da kommen und auch die Gefühle beobachten, die da eben kommen. Und dann zu verstehen, dass man eben nicht die Gedanken und die Gefühle ist, sondern dass da eben auch noch etwas anderes ist. Nämlich diese Liebe oder dieses Göttliche in einem. Und dann erkennt man eben auch, dass man überhaupt nicht nach sich selbst suchen muss, sondern dass man, indem man selbst wird, sich findet. Also es ist praktisch der Prozess des Werdens, der Prozess der Entscheidung, wie ich sein möchte. Dadurch findet man sich selbst. Man kann das nicht durch Suchen finden, denn man ist praktisch Schöpfer. Schöpfer von sich selbst und dem eigenen Leben, indem man eben immer mehr in diese Selbstbeobachtung geht, sich in seiner Gesamtheit beobachtet. Was kommen denn da für Gefühle? Darüber habe ich ja schon in ganz vielen Podcast-Folgen gesprochen. Diese Gefühlsbeobachtung, Gefühle beobachten, erkennen, zulassen und dadurch diese Gefühle immer weiter abbaut und immer mehr so zu diesem Kern in einem vordringt. Und durch diesen Prozess fühlt man sich dann immer mehr zu Hause. Also so ging es mir. Ich fühle mich heute komplett angekommen und zu Hause. Ich fühle mich überhaupt nicht mehr verloren im Leben. Aber du kannst ja einfach mal selber bei dir schauen. Wenn du zu den Menschen gehörst, die sich eben nicht so richtig zu Hause fühlen oder fehl am Platz und nie so richtig angekommen, fokussierst du dich sehr auf dich selbst? Also kannst du auch einfach mal in der Stille mit dir selbst sein? Oder hältst du es vielleicht mit dir alleine gar nicht richtig aus und musst halt ständig irgendwas machen, musst dich ständig irgendwie ablenken, bist auch zum Beispiel einsam, wenn du alleine bist. Das sind alles so Zeichen dafür, dass man sich nicht selber auf sich fokussiert oder eben nicht bewusst mit sich ist. Zusammenfassend kann ich eigentlich sagen, dass ich viel zu lange damit beschäftigt war, über meinen Verstand herausfinden zu wollen, warum ich bin und wie ich bin und was das Ganze hier für einen Sinn hat. Ich zerlegte die Geschichte meiner Vergangenheit, suhlte mich in meinem eigenen Leid und kam mir aber dadurch nicht näher, sondern verwirrte mich damit nur immer mehr. Seit ich mit der Vergangenheit, also mit all meinen bewussten Erlebnissen, mit den Menschen aus meiner Vergangenheit und mit mir selbst Frieden geschlossen habe und nicht mehr mit meinem Verstand nach mir suche, sondern mich selber ganz genau beobachte und mich sozusagen selbst erschaffe, so wie ich sein möchte, seitdem bin ich zu Hause. Und hier fällt mir jetzt auch ein ganz schönes Zitat von Hermann Hesse ein, das lautet: Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben, aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind. Unser Körper, unsere Gefühle und Gedanken, die machen uns als Mensch aus. Und alles davon können wir beeinflussen. Denn wir sind eben dieser göttliche Anteil, nach dem wir uns so sehr sehnen und den wir unbedingt finden wollen. Der ist schon in uns und möchte durch Selbstentwicklung ans Licht gebracht werden. es liegt in unserer eigenen Entscheidung, wer wir sein möchten. Deshalb sollte die Frage eigentlich nicht lauten, wer bin ich und warum bin ich, sondern wer will ich sein und welchem Sinn kann ich meinem Dasein geben? Statt die ganze Zeit über sich nachzugrübeln und sich zu fragen, warum geht es mir denn jetzt eigentlich so schlecht? Warum bin ich so einsam? Warum funktioniert meine Beziehung nicht? Oder die Schuld auf die anderen zu schieben, sollte man sich lieber die Fragen stellen, was mache ich eigentlich, damit es mir gut geht? Was mache ich denn eigentlich, damit ich nicht einsam bin? Wie lebe ich jeden Tag? Was kann ich jeden Tag dafür tun, beziehungsfähig zu werden? Wenn deine Gedanken immer wieder um dich selbst kreisen und du dir immer wieder die Frage stellst, wer du bist und was für einen Sinn dein Leben hat, dann höre mal einen Moment mit dem Suchen auf und erhole dich ein bisschen von dir selbst. Geh raus in die Natur, schau dich um, rieche an den Blumen und spüre die warmen Sonnenstrahlen auf deiner Haut. Schließe deine Augen, atme tief durch und schließe Frieden mit dir. Es nützt nichts, ewig in der Vergangenheit zu graben. Du brauchst nicht zu wissen, warum du bist, wie du bist. Du brauchst die Suche nur loszulassen und dich und dein Leben in Liebe anzunehmen und damit anzufangen, es Schritt für Schritt so zu gestalten, wie du es gerne haben möchtest. Guck heute Abend doch einmal in den Sternenhimmel und werde dir bewusst, dass du hier bist, in diesem unendlichen Universum, auf diesem Planeten Erde. Du bist hier und erfährst, wie es ist zu leben. Ist das nicht ein unglaubliches Wunder und Sinn genug? Der Sinn des Lebens ist zu leben. Fang an damit. Fang an damit, dein Leben zu leben, so wie du es möchtest. Ich lasse es jetzt heute gut sein mit dem Sinn des Lebens und der Sinn- und Selbstsuche. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge gedient habe und dass du dir ein bisschen näher gekommen bist. Und ich hoffe, ja, ich hoffe einfach, dass es dir gut geht und dass du dir bewusst darüber wirst, dass was auch immer in deinem Leben passiert ist, du kannst heute damit anfangen, zu wählen, wer du sein möchtest. Wenn dir diese Folge gedient hat, dann freue ich mich, wenn du sie in deinen sozialen Netzwerken teilst. Wenn du den Podcast schon länger hörst und er dir gut tut, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und schicke dir eine riesengroße Umarmung. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea.